Herzlich willkommen zum zweiten Teil in unserer Reihe 42 Tage Leben für meine Freunde. Und wir haben beim letzten Mal gesagt, immer dann, wenn wir sozusagen uns diesem Thema widmen, wollen wir hier dieses Licht entzünden, das uns erinnern soll, dass wir gerufen sind, als Einzelne und als Gemeinde Licht in dieser Welt zu sein, unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern es leuchten zu lassen, damit alle es sehen und die gute Botschaft von Jesus Christus kennenlernen. 42 Tage Leben für meine Freunde. Und damit das gelingt, wir haben in dieser Woche die erste Seminareinheit gehabt und dort gab es ein kleines Hilfsinstrument. Damit das gelingt, für unsere Freunde zu leben und vor allen Dingen auch für unsere Freunde zu beten, gibt es, unabhängig von denen, die am Seminar teilnehmen oder einfach nur in Anführungszeichen am Gottesdienst das Thema mitverfolgen, es gibt so kleine VIP-Karten. VIP ist ja eine englische Abkürzung für Very Important Person. Das sind also Menschen, meistens wird es säkular so angewendet, es sind Menschen, die sich selbst für ganz wichtig halten und irgendein Umstand in ihrem Leben sehr berühmt geworden sind, weil sie ein Lied gesungen haben, das plötzlich alle kennen, oder weil sie Schauspieler sind und Erfolg hatten in einem Film. Und es gibt aber auch noch andere wichtige Personen. Very important person. Ganz wichtige, bedeutsame Personen sind die Menschen und Freunde, die wir gewinnen wollen für Jesus. Und deshalb gibt es solche kleinen Karten, 42 Tage, VIP-Karten. Da steht drauf, einmal eins. Das ist keine Rechenaufgabe, sondern eine Erinnerung, dass wir einmal pro Tag eine Minute für einen Namen auf der Karte, für einen Freund beten. Das heißt hier in Ingolstadt, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, man muss nur dreimal rot erwischen, dann hat man den Tag schon sozusagen genug gebetet, weil meistens steht man länger als eine Minute an der roten Ampel. Und ich sag mal so, Ingolstadt bewirbt sich um den Titel, egal wie du fährst, rot ist immer. Ich habe es schon versucht, aber ich weiß nicht, ich habe noch nie eine grüne Welle erwischt, aber vielleicht gibt es sie ja nachts. 42 Tage, sozusagen eine kleine Erinnerungskarte und hinten ist Platz für drei Namen. Die kann man sich ins Auto tun, die kann man sich zu den Kreditkarten stecken, die kann man sich sozusagen an den Spiegel stecken, wohin auch immer, wo man vorbeikommt, in Augenhöhe, wo man sieht und erinnert wird, hey, ich möchte für meine Freunde beten. 42 Tage Leben für meine Freunde. Und dahinter steckt der Gedanke, welche Menschen in meiner Umgebung sind mir wertvoll, sind mir lieb, wen möchte ich zu Jesus führen? Wen will ich gewinnen für Jesus? Dahinter steht der Gedanke, dass alle die, die Jesus Christus nicht kennen und nicht in ihrem Leben haben, verloren gehen. Das ist keine schöne Botschaft. Johannes schreibt das ganz konzentriert im ersten Johannesbrief so, dass er sagt, wer Jesus Christus hat, wer weiß, wer er ist, wer ihn kennt, wer ihn als Retter und Heiland ins Leben eingeladen hat, wer Jesus Christus hat, hat das ewige Leben. Und wer Jesus Christus nicht hat, hat das Leben nicht. Das macht einem vielleicht zunächst einmal Angst und man denkt, oh, da muss ich mich jetzt echt anstrengen und allen Leuten das Evangelium, ja, sozusagen mit dem Vorschlaghammer um die Ohren hauen. Also im Sinne ungefähr so, hey, du bist verloren und das Gericht Gottes wird dich treffen und dir den Schädel zerschmettern in der Finsternis. Oder wir machen das ein bisschen klüger und sagen, weißt du, wenn du dich nicht bekehrst, dann kommst du in die Hölle. Und zwar in die Hölle, wo mit amerikanischem Öl geheizt wird, dass du richtig schmorst und dass du richtig, ja, es gibt, ich kenne noch aus meiner Jugend Verkündigung, wo man den Eindruck hatte, auch in der Zeltmission, wenn man dann lang genug zugehört hatte, dem Verkündiger, es roch irgendwann schon echt nach Schwefel. Eine Verkündigung, die sozusagen mit dem Hammer daherkommt, unnachgiebig die biblischen Wahrheiten über den anderen sozusagen niederschlagen lässt, bis man den Eindruck hat, irgendwann wird er doch mal in Trümmer gehen und dann wird er sich bekehren. Evangelisationsmethode sozusagen mit dem Hammer. Der andere ist verloren, wir müssen es ihm sagen. Ja, das stimmt. Wir müssen es ihm sagen. Aber so wenig, wie du gerne vom Hammer getroffen werden möchtest, so wenig will eigentlich auch der andere gerne vom Hammer getroffen werden. Wir kennen den Satz, das kann man doch auch anders sagen. Das kann man immer alles anders sagen. Wirklich. Aber wir wissen manchmal nicht so recht, wie. Wie sollen wir es denn dann sagen? Zunächst einmal will ich mich heute Morgen unter der Überschrift unserer Predigt, das ist ja der Hammer, eigentlich verabschieden von dieser Vorschlaghammer-Methode, von diesem Hau drauf und Schlussverfahren, von dieser Methode, dem anderen das Evangelium sozusagen um die Ohren zu hauen. Du bist verloren, du musst dich bekehren, jetzt, sonst kommst du in die Hölle. Und denk dran, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Da gab es mal einen ganz vorwitzigen, der in der Predigt dieses Wort hörte und sagte, und was ist, wenn man keine Zähne hat? Und der Evangelist war nicht auf den Mund gefallen und antwortete, keine Sorge, dann wird vorher für gesorgt, damit es auch richtig klappert. Sondern es geht darum, dass wir 42 Tage lernen, zu leben, bewusst unter dem Fokus für Menschen in meiner Umgebung, die mir wertvoll sind. Wir denken da an Menschen, an Freunde, die uns bedeutsam sind, die einfach nett sind, die feine Kerls sind, feine Mädels, gute Freundinnen, gute Freunde. Und wenn wir ganz ehrlich sind, spüren wir irgendwie Schade. Sie kennen Jesus noch nicht. Und wie kann man das anstellen? Wie geht es? Nun, das Erste und vielleicht das Niederschwelligste, so will ich es mal beschreiben, ist vielleicht wirklich, sich einmal hinzusetzen und eine kleine Liste anzulegen, welche Freunde habe ich, welche Namen tauchen auf einem Blatt auf und für welche drei, wir dürfen auch für sechs, ist kein Problem, aber wir fangen mal niederschwellig an. Für welche drei Namen möchte ich beginnen, jeden Tag einmal eine Minute zu beten? Und ich glaube, dabei kommen Dinge zwischen Himmel und Erde in Bewegung. Da kommt etwas in Bewegung in deinem Herzen. Und da kommt auch Bewegung in die Beziehung zum anderen. Vielleicht ist man, was man sich immer mal gewünscht hat, plötzlich bei einem Thema über den Glauben. Und irgendwann geht einem auf, gibt es da eventuell einen Zusammenhang zwischen ich bete und da tut sich was? Ist es nicht das, was wir ja eigentlich glauben, dass wenn wir beten, Dinge passieren? Und hier wären wir sozusagen an einer ganz wesentlichen Schaltstelle. Wir beten für Menschen, von denen wir wünschen, dass sie Christus finden. Und dann kann man sich dann auch natürlich gute Gedanken machen. Wie kann ich dann für so einen Menschen beten? Gut, da müsst ihr jetzt eure Freunde angucken. Ihr wisst viel mehr und viel besser Bescheid, wer sie sind. Da kann man dann ganz viel beten. Da kann man beten, Herr, schenk mir einfach Anknüpfungspunkte oder lass uns doch mal nicht nur über Fußball reden, sondern mal was anderes oder zeig doch mir einfach mal im Gespräch mit ihm, wo einfach vielleicht auch Baustellen in seinem Leben sind. 42 Tage Leben für meine Freunde. Die kleinen Karten könnt ihr bei mir hier vorne bekommen. Ich lege sie mal sozusagen hier drauf. Einfach nachher hingehen, eine Karte wegnehmen, ist nicht nur erlaubt, ist gewünscht. Seid so gut. Macht euch an dieser Stelle damit vertraut. das ist ja der Hammer, heißt die Predigt. Und damit ist, wie gesagt, nicht der Hammer gemeint, der sozusagen vorschlagmäßig mit großer Kravum und großer Kraft den Menschen um die Ohren gehauen wird, sondern das ist ja der Hammer als ein Ausruf der Überraschung, umgangssprachlicher Art, wenn man manchmal sagt, wow! Also ich sage mal jetzt so, wenn ich jetzt die gute Nachricht gehabt hätte, Bayern München hat gestern 8-0 verloren, dann wäre für einen Bremen-Fan wie mich, wieder, wow, das wäre der Hammer, echt haben die, aber gut, das war nur Traum, aber da würde man so eine Formulierung nehmen, ja, weil echt, das wäre der Hammer. Als Ausdruck der totalen Überraschung für etwas, wo man dachte, ich habe gar nicht gewusst, dass das geht. Das ist ja wirklich kolossal. Was ist eigentlich kolossal? Nun, erste Beobachtung für uns heute, was wirklich kolossal ist, es gibt so ein paar Bibelstellen, die ihr könnt ihr euch merken oder mitschreiben, die tauchen demnächst immer wieder mal auf. Eine Bibelstelle, die wir eigentlich alle kennen, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu retten und zu suchen. Oder zu suchen und zu retten, Lukas 19, Vers 10. Das ist die Bestimmung, mit der Jesus Christus in diese Welt kam. Das war, wenn ihr so wollt, der Sendungsauftrag, der Produktionsauftrag. Das war das Mandat, das der Vater dem Sohn mitgegeben hatte. Ich schicke dich in die Welt. Das ist deine Bestimmung, dass du suchst, was verloren ist. Dass du suchst, die Menschen suchst, die sich verlaufen haben im Leben, dass du suchst, wo die Menschen sind, die darauf warten und danach hungern, berührt zu werden von Liebe und von meiner Gegenwart. Ich möchte, dass du Menschen suchst, die in sich selber ganz verschüttet, ganz tief eine Sehnsucht tragen nach Leben, das wirklich Bedeutung hat. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen quer hören, dann haben wir damit schon so eine ganz kleine Ahnung, dass es offensichtlich ganz viele Menschen gibt in unserer Zeit, wo das vielleicht so ist und auch bei meinen Freunden, dass unter dem wohlsortierten und gut eingerichteten mittelständischen, gut bürgerlichen Dasein es vielleicht Sehnsucht gibt nach Leben, das trägt. Dass es vielleicht eine Sehnsucht gibt nach Bedeutung. Dass es eine Sehnsucht gibt, dass jemand mir sagt, du bist wichtig. Du bist mir wichtig. Dass jemand mir diesen Satz sagt, den ich mir selber ja so nicht sagen kann, ich liebe dich. Und wer den Satz schon mal gehört hat, weiß, wovon Leute singen, wenn sie sagen, Flugzeuge im Bauch, dieses Kribbeln im Bauch, Schmetterlinge im Bauch, wenn man spürt, dass sozusagen alle möglichen Endorphine und andere Fienchen noch in mir freigesetzt werden und ich denke, ich brauche kein Red Bull, ich kann gleich so schweben. Einfach weil, wow, da hat jemand gesagt, hey, du bist mir ganz bedeutsam. Viele Menschen warten darauf. Der Chef sagt es nicht. Die Arbeitskollegen sagen es auch nicht. Und die Fußballfans sagen es mir auch nicht. Und die Klassenkameraden sagen es mir in der Regel auch nicht. Und die Lehrer sagen es mir sehr selten oder meistens auch nicht. Aber wir haben in uns diese tiefe Sehnsucht, dass jemand zu mir sagt, ich stehe zu dir. Ich bin bei dir. Ich mag dich. Das Mandat Gottes, das er seinem Sohn gab, Jesus Christus war, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und dann sagt Jesus am Ende des Johannesevangeliums, er schreibt uns Johannes Folgendes, er sagt im Johannesevangelium, ich gucke mal eben geschwind nach, im Kapitel, hier muss ich die Bibel nehmen, die ist bunt, da weiß ich, wo es steht. Gleich wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch auch. Im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 21, da sagt er wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie, in der gleichen Weise, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Was Jesus damit tut, ist, dass er sagt, meine Sendung, meine Mission, mein Mandat, mein Auftrag geht weiter und ich lege ihn in eure aller Hände und in eure aller Füße, in euer aller Leben. Mein Auftrag, den ich bekommen habe vom Vater, nämlich Verlorene zu suchen und ihnen die Rettung in mir anzubieten, das ist nun auch eure Aufgabe. Ihr sollt suchen, Menschen suchen, die verloren sind. Und ihr sollt ihnen sagen, dass ich, Jesus Christus, nicht nur für euch, sondern auch für sie die Rettung bin. Ah, sagen wir, Herr, das ist ganz toll, aber ganz ehrlich, das will ja keiner hören. Damals waren die Leute auch nicht anders drauf als heute. Damals waren die Leute auch nicht darauf aus, sich sozusagen in Reihe und Glied an der Straße aufzustellen und sagen, hier bin ich, rette mich. Sie haben damals genauso gelebt und wurden vom Leben mitgerissen und sind vom Leben fortgerissen worden und sind vom Leben gezeichnet worden. Von Enttäuschung, von Gewalt, von Scheidung. Sie sind gezeichnet worden von Verlustängsten. Sie sind gezeichnet worden von Arbeitslosigkeit, von allen möglichen Dingen, die es heute gibt, die wir heute so modern nennen. Die hat es damals genauso gegeben. Armut und Hunger, überbordenden Reichtum. Alles das sozusagen hat damals eine Rolle gespielt. Ja, sagen wir dann vielleicht, gut, das stimmt, Herr Jesus, das ist wahr, das ist so, das war damals so, das ist auch heute so, aber weißt du, ha, wir sind doch nicht so wie du. Weißt du, du warst Jesus, du warst der Sohn Gottes, du wusstest, wie das geht, Menschen zu erlösen und zu retten, aber wir, weißt du, wir sind ja auch nur, und manchmal denke ich so, dass Gott dann so gerne sagen würde, papalapap. Schwätz nicht daher. Ich bin Mensch geworden, damit genau das Argument wegfällt. Ich war Mensch wie du. Und wenn ich euch meinen Auftrag weitergebe, dann nicht, weil ich euch überfordere, sondern ich möchte euch den Auftrag in eure Hände legen, damit ihr lernt, mit dem zu gehen und damit ihr lernt, mit dem, wer ihr seid und wie ihr seid, die Botschaft sozusagen weiterzusagen. Aber wir sind dann so als Deutsche ganz schnell bei der Sache und sagen, Herr Jesus, dann sag uns doch mal ganz ehrlich, im Stillen, was ist denn die beste Methode? Da muss es doch bestimmt eine sogenannte todsichere Methode geben. Und wir sind schon wieder versucht bei dem Stichwort todsichere Methode, wenn wir richtig treffen, dann ist auch der andere tot. Und wir haben den Eindruck, wir brauchen nur die richtige Methode, dann klappt das schon. Wir Deutschen brauchen immer die richtige Methode. Da sind wir richtig scharf drauf. Irgendeine Methode muss es doch geben. Und dann, die Älteren unter uns kennen noch die Werbung, das waren noch Zeiten, als man für Zigaretten Werbung machen durfte, dann geht alles wie von selbst. Man muss nur die richtige Methode oder damals eben die richtige Zigarette haben. Dann geht alles wie von selbst und die Probleme lösen sich. Das wär's doch. Und wir sagen heute, ja, wir suchen eine Möglichkeit, eine Methode. In vielen christlichen Kreisen ist das immer noch so, wo man versucht, alle Vorgänge zu optimieren nach die Norm himmlisch, wenn es geht, irgendwie so hinzubekommen, dass es von alleine läuft. Aber es läuft nicht von allein. Wir möchten gerne sozusagen die größtmögliche geistliche Wirkung. Wir möchten maximale geistliche Wirkung durch und dann irgendeine Methode. Und Jesus zwinkert sozusagen uns da mit dem Äugsken und sagt, das mit der Methode und mit der maximalen Wirkung, dem spüren wir jetzt mal miteinander nach. Das können wir mal machen. Nämlich, wie erzielen wir maximal geistliche Wirkung? Man muss das Richtige anhaben. Die Mädels würden mal sagen, man muss das richtige Outfit haben. Meine Mädels zum Beispiel, war immer ganz wichtig, das riecht, wenn ich morgens denke, wie lange brauchst du noch? Es ist um 7, da 20 nach 7 muss sie los. Ich sag mal, bist du fertig? Nein, nein. Und dann, ich brauche noch Outfit. Und dann wird gesucht, die ganze Truhe ist voll mit Schals. Ich sage, das sind 1000 Schals, was suchst du denn? Ich suche den Schal, der richtig passt. Outfit, damit man, nur dann hat man die richtige Wirkung. maximale Wirkung. Wie kriegen wir maximal geistliche Wirkung? Wie kommt Gott mit uns dahin, dass durch uns geistliche Wirkung erzeugt wird? Nun, zuallererst möchte ich, dass wir für uns selber diesen Gedanken klar bekommen, es gibt keine Methode außerhalb meiner Person. Es gibt nicht die Methode. Es gibt nicht die Lösung. Im Sinne von, wenn wir alle die gleiche Lösung praktizieren, dann haut's rein. Aber es gibt eine Lösung. Und diese Lösung steht im Psalm 139, Vers 14. Das ist sozusagen der Schnittpunkt, wo der Psalmist sagt, wir können ja mal nachschlagen, Psalm 139, Vers 14, wer die Bibel hat, kann aufschlagen, wer sein Handy dabei hat, muss hinscrollen. Psalm 139, Vers 14. Dort schreibt der Psalmist: Ich danke dir, Gott, dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Spätestens hier, wenn wir dieses Wort glauben, stirbt der Minderwertigkeitskomplex. Ich danke dir dafür, dass ich, und jetzt müsst ihr euren Namen einsetzen, ich danke dir dafür, dass ich Stefan, ich danke dir dafür, dass ich Elisabeth, ich danke dir dafür, dass ich Otto, ich danke dir dafür, dass ich Reinhard, ich danke dir dafür, dass ich, und dann setz deinen Namen ein, dass ich so wunderbar gemacht bin. Wir sagen ja gerne, Herr, weißt du, alle sind besser. Also ich habe so viele Defekte. Ich kann. Ach, weißt du, Herr, ich weiß auch nicht warum, aber ich bin so, nee. Und wir schmücken uns dann vor Gott gerne mit so einer künstlichen Demut, als wenn wir damit den Herrn beeindrucken könnten. Aber wir versuchen sozusagen, ja, so wie Mose schon damals, als Gott ihn berief. Herr, ich bin ein Mann schwerer Zunge. Na, kann ich. Ihr müsst euch mal die Geschichte da durchlesen. Das ist ein wirklich Kabarett ersten Ranges. Sich in der Gegenwart Gottes so viele Widerworte einfallen zu lassen, wie es Mose getan hat, da gehört schon was zu. Und das auch vor Gott so zu formulieren. Und dass es nicht stimmt, war ja nachher klar. Als Aaron an seiner Seite war, der kam ja gar nicht zu Wort. Geredet hat nachher sowieso nur Mose. Ich bin ein Mann schwerer Zunge. Ja. Wir haben so unsere Ausreden, um möglichst nicht an der Stelle unter die Wahrheit von Gott zu kommen. Weil wir den Eindruck haben, jetzt ist aber mit der Gemütlichkeit vorbei. Und da würde der Himmel jubeln und sagen, stimmt. Stimmt. Darum geht's ja. Wir möchten, der Himmel will, dass sein Volk in Bewegung kommt. Der Himmel will, dass das Volk Gottes beginnt, die Möglichkeiten zu entdecken, die er uns gegeben hat. Und eine der Möglichkeiten, die er zunächst einmal gesehen hat, ist, du bist wunderbar gemacht. Du bist wunderbar gemacht. Ein Mann träumt eines Nachts in seinen Gedanken und sagt, findet dort folgende Situation vor. Er erinnert sich an den Tag, wo er unendlich viel Leid gesehen hat und er klagt Gott an, dieses Elend und diese Not und Herr Gott, tu doch was dagegen, warum machst du denn nichts? Und der Himmel schweigt zunächst, keine Antwort. Und nach einiger Zeit hört er plötzlich, wie Gott ihm ins Herz antwortet. Ich habe etwas dagegen getan. Ich habe dich geschaffen. Gott möchte, dass wir selber uns als Teil einer Lösung verstehen. Gott möchte, dass wir verstehen, er geht nicht an uns vorbei. Er hat den Auftrag Jesu in unsere Hand gelegt und er möchte, dass wir auf die Art und Weise, die zu mir und zu dir passt, unseren Auftrag erfüllen. Du bist wunderbar gemacht. Gott hat dich geschaffen und so wie du bist, liebt er dich. Mehr geht gar nicht. Gott sagt, du bist mir wichtig. Dich habe ich gern. Dich liebe ich. Du bist in meinen Augen wertvoll. Du bist wunderbar gemacht. Und wir dürfen das auch annehmen, wenn Gott das über unserem Leben sagt, du bist wunderbar gemacht. Du bist wertvoll. Nun, was bedeutet das? Ich habe hier vorne die kleine Bank hingestellt und habe eine schöne bunte Tasche dazu gepackt und möchte uns gerne mitnehmen in den Predigttext unter dem Gesichtspunkt, du bist wunderbar gemacht. Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer, wenn wir lesen, dass Paulus seinen Korinthern schreibt in Vers 19, 1. Korintherbrief, Kapitel 9, ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Paulus schreibt an einer anderen Stelle, ihr seid zur Freiheit berufen, aber nutzt die Freiheit nicht als Deckmantel für eure eigenen egoistischen Motive. Ihr seid von Christus wirklich freigemacht. Und dann ist die Frage, wenn Christus uns freigemacht hat, wenn wir wirklich frei geworden sind von Schuld, von Sünde, von Vergangenheit, wenn wir sagen könnten, wie Paulus auch, ich bin frei. Wir sind frei, von Gott freigemacht. Dann ist die Frage, nicht nur auch in der Berechtigten, aber auch eben die Frage, wozu nutze ich die Freiheit? Philosophen haben sich darüber Gedanken gemacht und gesagt, es gibt keine Freiheit an sich. Es gibt immer nur eine Freiheit von etwas für etwas anderes. Man denkt, ja, ich bin frei von, aber wofür? Also, das weiß ich nicht. Okay. Dass du das nicht weißt, das kann sein. Dann lebst du vielleicht nicht bewusst an dieser Stelle, aber wir sind niemals frei im Sinne einer absoluten Freiheit, sondern immer in der Freiheit, dass das, was Christus uns anvertraut hat, wir einsetzen können für etwas anderes. Entweder egoistisch oder, Paulus schreibt es so, und doch, also obwohl ich frei bin, habe ich mich entschlossen, mich zum Sklaven aller zu machen, so beschreibt er es, dieses Bild nimmt er, mit dem Ziel, möglichst viele für Christus zu gewinnen. Ich habe die Freiheit, die Christus mir geschenkt hat, genommen, um zu suchen, wer und was verloren ist, um zu retten, die verloren sind. Dafür setze ich meine Freiheit ein. Und dann beschreibt er, wie er das macht. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, obwohl das ja nicht der Fall ist. Denn ich möchte diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht, die das Mose nicht kennen, verhalte ich mich ebenfalls so, als würde ich es nicht kennen, weil ich sie gewinnen will. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. Paulus versucht also, sich einzustellen auf sein Gegenüber. Versucht also rauszubekommen, wer ist der andere? Und wie kann ich den anderen gewinnen? Was kann ich tun, damit ich ihn gewinne? Wie kann ich mich verhalten, damit ich sozusagen in Kontakt mit ihm komme? Und das war Paulus nur so möglich, wie er eben Paulus war. Und Petrus hat das anders gemacht. Und Philippus hat das anders gemacht. Jeder hat so eine ganz bestimmte Art, die zu ihm gehört und zu ihm passt, um das Evangelium weiterzusagen. Und ich will mit uns heute einmal diese sozusagen anschauen, unter dem Gesichtspunkt, wir erzielen maximale geistliche Wirkung, wenn wir verstehen, dass wir berufen sind, wir selbst zu sein, wie Christus uns gemeint hat. Gott möchte, dass wir in dem, wer wir sind und wie wir sind, mit unserem Wesen das Evangelium weitersagen. Das ist der Wunsch Gottes. Das ist das Ziel. Wir sind wunderbar gemacht und Gott will, dass Menschen durch uns und durch unsere Art zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und da gibt es jetzt sozusagen, möchte ich euch einfach ein paar Möglichkeiten vorstellen, wie Menschen sozusagen andere Menschen an dieser Stelle gewinnen können. Da gibt es, wenn wir eben meine Zettel sortieren, genau, da gibt es zunächst den sogenannten zeugnishaften Stil. Das sind Menschen unter uns, die es leicht haben, sozusagen aus ihrem Leben und von ihrem Leben zu erzählen, wenn sie mit Menschen zusammenkommen. Da geht es also dann darum, dass irgendjemand erzählt, weißt du, wir hatten im letzten Urlaub richtig Probleme mit unserem Auto. Und derjenige kann dann sagen, weißt du, wir hatten das auch, im letzten Urlaub war das so, uns ging der Sprit aus, wir waren in einem Land, wo wir nicht wussten, wie wir weiterfahren sollten. Und dann haben wir uns im Auto, und schon haben sie dann das Thema drin, dann haben wir uns im Auto hingesetzt und haben gebetet, haben die Hände gefaltet, haben gesagt, Herr, wir wissen nicht wohin, das Navi ist aus, die Batterie ist aus, keine Straßenschilder, wir haben keinen, Herr, hilf uns! Und schwuppdiwupp haben sie aus ihrem Erleben, Stichwort verbunden mit dem anderen, eine Möglichkeit, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Sie können berichten von dem, was in ihrem Leben gewesen ist. Das können auch schwierige Lebenssituationen gewesen sein. Streit oder Probleme mit den Kindern. Aber sie haben immer wieder die Möglichkeit von ihrem Wesen, es fällt ihnen ganz leicht, aus ihrem Leben zu erzählen, wie ihnen das in einer vergleichbaren Situation mit Jesus ging. Und dann vielleicht sogar noch zu fragen, hat dir das geholfen? Wie hört sich das für dich an? Der zeugnishafte Stil. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 3, schreibt Johannes, in einer ganz kleinen Sequenz, das überlesen wir gerne, das ist nicht so das, was wir immer so als großes, fettes theologisches Thema lesen, da schreibt er in Vers 3, Moment, darum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben. Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, wir wollen, dass ihr das mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und dem Sohn verbunden zu sein. Wir verkündigen euch das, was wir gesehen und gehört haben. Der zeugnishafte Stil knüpft an dem an, was ich schon mit Jesus erlebt und erfahren habe. Vielleicht gehörst du dazu, vielleicht bist du jemand, dem das sozusagen leicht fällt, auf diese Weise mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und dann gibt es noch einen anderen Stil. Dann gibt es sozusagen den Stil, dass man andere einlädt. Der sogenannte einladende Stil. Der einladende Stil, das sind die Menschen, die jede Menge Kontakte haben. Das bewundere ich. Es gibt Leute, die kommen mit anderen Leuten unheimlich schnell ins Gespräch. Ich hatte mal in einer Gemeinde einen Mann, der sagte, weißt du Stefan, ich habe kein Problem, dir jeden Sonntag das Auto voll zu machen und die Leute hier reinzufahren. Und das konnte der auch. Wenn der zum Gottesdienst kam, der kam eigentlich nie allein, der brachte immer noch andere Leute mit. Und sein Stil, den er hatte, war ein einladender Stil. Er lud Leute ein und sagte, komm doch mit vorbei, komm doch und sei dabei, ich pack dich ins Auto, komm mit zum Gottesdienst oder komm mit, wo haben wir den Anfang da? Komm mit zu der und der Veranstaltung, komm mit zum Geschäftsleute-Treffen, komm mit zum Beispiel zum Theaterabend, komm mit zu den Fischaugen in den Onkenweg. Der einladende Stil ist also der Stil, der die anderen anspricht und fragt, hast du nicht Lust dabei zu sein? Komm, sei doch dabei. Und ich habe gedacht, so als Veranstaltung, es ist jetzt keine Konkurrenzveranstaltung für uns, aber damit wir auch hier wenigstens ein bisschen was haben, was wir angucken können, in der Lieferung der Plakate, die wir bekommen haben, waren Irrläufer aus Münster. Moment, Probleme mit dem Auto. Herr, hilf. So. Der einladende Stil, da ist eine Veranstaltung, da ist eine Möglichkeit. Komm, lass uns miteinander hingehen. Willst du nicht dabei sein? Auch in der Bibel finden wir das, dass Leute so sagen, komm und sieh, ob das nicht der Messias ist. Die Frau am Jakobsbrunnen, er hat mir alles gesagt. Die Jünger, komm und sieh, wir haben den Messias gefunden. Einladender Stil, Menschen, die einfach den Mut haben, ihre bekannten Freunde und Nachbarn einzuladen. Das ist übrigens auch für unsere Fischaugen sozusagen im nächsten Monat wirklich eine Möglichkeit, Theaterkarten zu kaufen, sie den Nachbarn vielleicht zu schenken und zu sagen, hast du Lust mitzukommen? Ich möchte dir 2 Theaterkarten schenken. Lachst du gerne? Magst du gerne gutes Kabarett? Komm doch mit. Und man hat dann eine Möglichkeit, darüber zu reden, sich auszutauschen an dieser Stelle. Der einladende Stil. Und dann gibt es noch zum Beispiel der dienende Stil. Das ist der Stil, der ist besonders interessant. Es gibt ja Zeitgenossen, haben wir den Eindruck, Stefan, würde man sagen, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie hart manche Menschen sind. Die sind sowas von zu, die sind nur zu. Das ist Beton, abgegossenes Beton, ausgehärtet, ja, bewährt im Leben. Ja, das kann alles sein. Aber interessant ist, dass diese Menschen geknackt werden durch die Kraft des lebendigen Gottes, wenn Menschen anfangen, in ihrem Leben Werke der Liebe zu tun. In dem Moment sozusagen, wo Leute kommen und bereit sind in ihrer Haltung, dem anderen quasi wie ein Diener entgegenzutreten und zu sagen, wie kann ich dir Gutes tun? Was kann ich dir tun, damit es dir gut geht? Was darf ich dir bringen? Wie kann ich dir helfen? Werke der Liebe. Zunächst einmal zu tun, ohne zu reden. Einfach dem anderen Gutes tun. Ist eine mächtige Waffe in der Hand Gottes. Jesus hat das selber so gemacht. Jesus hat geheilt. Jesus hat den anderen Gutes getan und hat danach erst erklärt, warum er das macht. Der dienende Stil. Der Stil, der den anderen sucht und ihm Gutes tut. Der ihn an dieser Stelle sozusagen abholt, um deutlich zu machen, du bist mir wichtig. Ich tue dir Gutes, weil Jesus mir Gutes getan hat. Ich diene dir an der einen oder anderen Stelle mit etwas, was du brauchst. Ich fand das genial, die Möglichkeit hat jemand erzählt aus den Vereinigten Staaten, bei uns darf man das ja nicht, aber das fand ich, da geht das, dass Leute gesagt haben, hör mal, ihr Nachbarn, kann ich bei dir einen Ölwechsel machen? Ich würde gerne für dich den Ölwechsel machen. Ja, wieso machst du für mich den Ölwechsel? Wir können das auch ein bisschen umweltverträglicher machen. Man könnte dem Nachbarn sagen, hör mal, hast du was dagegen? Kann ich dir helfen, deine Reifen aufzuziehen für Sommer- oder Winterreifen? Wie kommen Sie dazu? Einfach so. Jesus hat mein Leben flott gemacht und mich auf die Spur des Lebens gebracht. Und wenn ich Ihnen helfen kann, mit Sommerreifen in die Spur des Lebens zu kommen, ich helfe Ihnen gern. Eine Möglichkeit zu dienen, Gutes zu tun. Ja, und dann gibt es noch einen anderen Stil, das ist der sogenannte beziehungsorientierte Stil. Das sind Menschen, die finden es total leicht, mit anderen Leuten in Beziehung zu kommen. Zum Beispiel habe ich das bei meiner Frau festgestellt, als die Kinder klein waren. Ich habe mich immer gefragt, wie lernt man einen Heiden kennen? Wenn man Pastor ist, ist man immer mit Frommen unterwegs. Wie lernt man echte Heiden kennen? Und dann hat meine Frau in Mutter-Kind-Kreisen und Krabbelgruppen und keine Ahnung und beim Kinderarzt besonders. Also man hat auf jeden Fall immer wieder irgendwelche Leute kennengelernt und man kommt mit Leuten ins Gespräch. Es gibt Menschen, die können das. Die kommen mit jedem sofort ins Gespräch. Das ist für jüngere Leute manchmal oberpeinlich. Ja, man möchte irgendwie so unerkannt bleiben und dann geht der Papa oder die Mama oder wer auch immer hin und ach, und hast du nicht gesehen? Und hier immer, das ist meine Tochter, das ist mein Sohn. Aha. Aber es gibt so Menschen, denen fällt es leicht. Kennt ihr die? Man sitzt im Wartezimmer, liest eine Zeitung, kommt jemand, eigentlich ist er krank, aber kommt rein und wupp, ne? Ruhe ist vorbei, kannst aufhören mit Lesen. Das, ne, da erzählt einer und ist plötzlich total präsent. War früher so, heute nicht mehr. Heute gucken alle zur gleichen Zeit in ihr Handy. Aber damals war das noch so, da konnte man sowas noch erleben. Also der beziehungsorientierte Stil hat natürlich auch Dinge. Was ist mit dem beziehungsorientierten Stil? Beziehungsorientierte Leute sind Leute zum Beispiel, die einfach gerne mit irgendjemandem bei irgendeiner Gelegenheit eine Tasse Kaffee trinken. Das sind übrigens historische Tassen, aus denen habe ich während meiner Studienzeit am theologischen Seminar getrunken. Ich wollte nur dezent darauf hinweisen. Die sind wirklich, die sind gesalbt. So. Gut. Und dann gibt es natürlich noch ein paar andere Stile. Es gibt zum Beispiel noch den Stil für solche, so paulustechnisch, den sogenannten intellektuellen Stil. Das sind so Leute, die haben, wann immer man es irgendwo findet, Spaß daran, mit Menschen zu reden über das, was sie sagen, was sie sagen, was sie träumen, was sie von sich geben, über Liedtexte zum Beispiel, oder über Ansichten, über Filme und Filminhalte, über Zitate und Personen. Sie mögen es, mit dem anderen ins Gespräch zu kommen. Der intellektuelle Stil. Das ist der Stil, wo Leute, wo man merkt, meine Güte, der ist aber schlau. Was der alle weiß. Guck mal, der hat sogar Bücher. Und du mal reingeguckt, da sind da angestrichene Stellen. Der kann echt lesen, der kann nicht nur gucken. Der intellektuelle Stil ist der Stil, der die ganze Schärfe des Verstandes einsetzt, um das Gehörte und Erlebte und Gesagte zu analysieren und für Jesus Christus auf ihn auszurichten. Wir haben ganz viele Leute, die diesen Stil haben. Aber oft gebrauchen wir unsere intellektuellen Fähigkeiten oft nur, um zu analysieren, um zu kritisieren. Was zunächst mal nicht unbedingt schlimm ist. Das ist ja aber, es ist nur 50%. 100% wäre, aus dieser Kritik heraus zu gucken, wie kriege ich das, was ich sehe, in die Richtung für Jesus? Wie kriege ich das, was ich analysiert habe, in die Richtung für Jesus? Paulus hat das versucht, zum Beispiel, als er in Athen war, auf dem Areopag. Als er mit den Philosophen sprach, als er anknüpfte an das, was er sah. Ihr habt einen Tempel, einen Tempel oder eine Statue dem unbekannten Gott. Und er redete mit den Philosophen und hat versucht anzuknüpfen bei ihnen und mit ihnen darüber nachzudenken, wie die Dinge sich verhielten. Der intellektuelle Stil. Viele Menschen in unserer Zeit haben nicht so einen emotionalen Zugang. Manche sagen, diese Lobpreislieder, die wir singen, sind total toll, die berühren mein Herz, das stimmt. Aber ich kenne viele Leute, die sagen, diese Lieder sagen mir nicht. Dann denke ich immer, oh, du bist ungläubig. Nein, ich habe festgestellt, deren Herz ist im Kopf. Die brauchen scharfe Gedanken. Der intellektuelle Stil. Vielleicht ist es deine Gabe, Menschen zu erreichen, mit dieser Qualität auch so deine messerscharfen Logik einzusetzen, ins Gespräch zu kommen mit ihnen. Und ein letzter Stil, das ist der konfrontative Stil. Das ist nicht die Hammermethode, sondern ich habe gedacht, wir nehmen mal einen, der ein bisschen sozialverträglicher ist. Der konfrontative Stil ist der Stil, der sozusagen dem anderen den Spiegel vorhält, der dem anderen zeigt, was die Wahrheit ist, der dem anderen konfrontiert mit dem Balken oder dem Splitter im Auge, der dem anderen sagt, schau mal, so kommst du daher. Und weil, ich meine, wir können das in der Normalaufnahme machen, ja, und wir können das auch in der Nahaufnahme machen, so ganz differenziert. Und der konfrontative Stil ist nicht lieblos, aber er ist jemand, der dem anderen sozusagen die Ausflüchte wegnimmt und dem anderen sagt, ja, was denn nun? Ich hatte jemanden mal in einer Gemeinde, da hieß es erst, weißt du, Bruder Hornischer, also so wie du das erzählst, so können wir das überhaupt nicht machen. Sag ich, ja, warum denn nicht? Steht doch in der Bibel. Ja, weißt du, das war der Herr Jesus. Das hat aber der Herr Jesus gesagt und das hat auch der Paulus gesagt. Ah ja, weißt du, das ist der Paulus. Ist ja gut, aber das steht doch trotzdem in der Bibel. Also, und wo ich dann denke, hey, du willst dich nur rausreden. Du willst dich nur rausreden. Manche Wahrheit geht unter die Haut und da will auch Gott hin. Gott möchte mit seinem Geist uns erreichen, auch die anderen. Bündeln wir es zusammen. Das ist der echte Hammer. Das ist echte Hammer, heißt, Gott benutzt dein Wesen, deine Art, deine Möglichkeiten, deine Persönlichkeit. So wie du von ihm gemacht worden bist, wie du in deinem Leben geworden bist, wie du in deinem Leben durch dein Elternhaus geprägt worden bist, zu leben, Dinge wahrzunehmen. Das nimmt Gott ernst und an und sagt, ich werde es gebrauchen, um damit Menschen für Jesus sozusagen zu erreichen. Nun sind wir davon, wir haben es ja gesagt, es gibt nicht die eine Methode. Wir sagen, ja, mein Freund, ich weiß gar nicht, ja, wenn ich an meinen Freund denke, weißt du, manchmal, ich glaube, den kann man einladen, super. Und manchmal muss man ihm die Wahrheit sagen, klasse. Aber manchmal auch mit ihm Kaffee trinken. Wir müssen nicht alles alleine schaffen. Wenn du ihn eingeladen hast, zum Beispiel zum Gottesdienst zu kommen, gibt es vielleicht jemanden, der sagt, du, ich hab einen Kaffee zu viel, können wir zusammen Kaffee trinken? Das heißt, Menschen mit unterschiedlichen Stilen, mit unterschiedlichen Möglichkeiten dürfen sich gegenseitig ergänzen. Deswegen hat Gott uns im Leib Jesu zusammengestellt. 42 Tage Leben für meine Freunde bedeutet Schluss mit der Ausrede, es gibt nur eine Methode. Schluss mit der Ausrede, ich kann das nicht. Schluss mit der Ausrede, das ist nicht mein Ding. Und ja zu dem Wort Gottes, du bist wunderbar gemacht. Ja zu der Wahrheit von der Bibel, ich gebe mein Mandat in deine Hand. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ja zu dem Wort, dass Gott mich in meinem Wesen gebrauchen wird, um Menschen sozusagen auf meine Art mit dem Evangelium, mit Jesus Christus bekannt zu machen. Letztes kleines Beispiel, dann höre ich auf zu predigen. Ein Besucher schaut zu, wie ein Steinmetz einen großen Granitblock bearbeitet. Er setzt den Meißel an und schlägt und schlägt und schlägt und nichts passiert. Und schlägt und schlägt und schlägt. Und um der Einfachheit halber des Zählens willen, beim 101. Schlag springt der Stein. Fragt der Besucher, was war der wichtigste Schlag? Keiner, sagt der Steinmetz. Jeder Schlag war wichtig, sonst wäre der Stein nie gesprungen. Wenn Gott Menschen beruft, wenn Gott Menschen hinterhergeht, wenn Gott Menschen heimsucht zu sich in die Beziehung, dann geht er nicht nur einmal vorbei und haut ihm eine rein und dass er sich bekehrt, dass die Glocken schallen. Mag so sein. Es gibt manchmal solche Erlebnisse. Es steht ja auch in der Bibel drin, ne? Bei Paulus war das so. Der hat so einer an die Glocke gekriegt, den hat es vom Pferd gehauen, den wurde plötzlich, ne, wupp. Aber es ist nicht so die Regel. Die Regel ist eher, dass Gott hingeht und in unterschiedlicher Weise über eine längere Zeit verschiedene Menschen, verschiedene Impulse gebraucht, um dein Herz auszurichten auf die Wahrheit, ich brauche Jesus Christus. Aber dein Beitrag, deine Art, dein Wesen, dein Satz, dein Impuls ist wichtig. 42 Tage Leben für meine Freunde bedeutet, jeder von uns ist wichtig. Jeder von uns hat ein Element. Jeder von uns hat Bekannte. Jeder von uns hat einen ganz unverwechselbaren Stil, mit Menschen umzugehen. Und diesen Stil will Christus gebrauchen und zum Segen setzen und anwenden, damit Menschen gefunden werden und ihn erkennen als den Heiland und Erlöser dieser Welt. Und dazu lade ich uns ein. Dafür sind wir unterwegs. Das wollen wir miteinander lernen. Dazu gebe uns Gott Gnade. Amen.